Welcome back to Creative Disturbance oder willkommen zurück bei der kreativen Störung. Heute mit einem Spezialpodcast auf Deutsch, anlässlich unseres Spezialgastes Doron Goldfarb von der Technischen Universität Wien. Mein Name ist Maximilian Schich, ich bin ein Associate Professor für Kunst und Technologie hier an der Universität Texas at Dallas. Ich bin auch ein Gründungsmitglied des Edith O'Donnell Institute for Art History und das gibt sozusagen einen gewissen Rahmen für unser Gespräch heute. Doron Goldfarb war hier für 3 Monate am Cultural Science Lab, das ich leite, um über Kunstgeschichte und andere Personennetzwerke in Wikipedia und Wikidata zu forschen. Und vielleicht stellst du dich mal selber vor und sprichst vielleicht auch ein bisschen darüber, wie du von der Computerwissenschaft zur Kunstgeschichte gekommen bist. Das ist etwas sehr Interessantes, glaube ich.
Also mein Name ist Doron Goldfarb, ich bin aus Österreich, aus Wien. Habe dort Informatik studiert an der TU Wien und war jetzt eben 3 Monate zu Gast hier in Dallas. Ich beschäftige mich in erster Linie mit Datenvisualisierung, habe mich schon sehr früh begonnen zu interessieren für Visualisierung von historischen Prozessen, zuerst mit Wirtschaftsdaten und dann später bin ich zu den Kulturdaten gekommen. Mhm. Über ein Projekt, zu dem ich eingeladen wurde von dem Professor Dr. Dieter Merkel an der TU Wien. Der hat ein Projekt geleitet, das hieß Virtual Social Experience Museum, wo es um virtuelle Museen im Allgemeinen ging. Mhm. Und das war für mich eine sehr herausfordernde Gelegenheit, mein Interesse für Datenvisualisierung mit Kulturerbedaten zu verquicken. Also ich war aber auch früher schon grundsätzlich sehr kunstinteressiert, habe sehr viel mit Künstlern kooperiert. Insofern war das dann eine logische Konsequenz aus all den Dingen, die ich früher bereits gemacht hatte.
Okay. Und was bringt einen dann zur Kunstgeschichte oder wie ist die Verbindung zur Kunstgeschichte? Wie kann man sich das vorstellen?
Wie gesagt, das war ein Projekt, wo es explizit um virtuelle Museen ging. Mhm. Kunstmuseen, das impliziert natürlich dann auch eine Auseinandersetzung mit der Kunstgeschichte. Und da ich mich in Wien durchaus auch in Künstlerkreisen herumgetrieben habe, habe ich irgendwie ein großes Interesse auch an sozusagen Beziehungen zwischen Personen gehabt oder dass man diese Beziehungen zwischen den Personen nutzen kann, um neuartige Zugänge zur Kunstgeschichte oder zu Kunstsammlungen im Allgemeinen zu ermöglichen.
Und welche, gibt es da einen Einstieg, welche Daten verwendet man da zum Beispiel? Ist das ein natürlicher Zugang zur Kunstgeschichte? Gibt es in der Kunstgeschichte bessere Daten als anderswo oder schlechtere Daten als anderswo? Ist die Herausforderung größer? Wie muss man sich das vorstellen?
Naja, es kommt darauf an. Also mein Fokus liegt sozusagen auf der Darstellung von Beziehungen zwischen Personen. Das ist natürlich durchaus zeitgenössisch, weil wir umgeben sind von sozialen Netzwerken aller Art. Ich kann auch nicht verleugnen, dass ich da damals, als ich damit begonnen habe, vor 6 Jahren durchaus sehr davon beeinflusst war, von diesem allgemeinen Paradigma. Es gibt selbstverständlich unendlich viele Sammlungen über Beziehungen zwischen Menschen. Mhm. Im Bereich der Kunstgeschichte würde ich sagen, gibt es zum Beispiel die Union List of Artist Names von der Getty Foundation, die recht umfangreiche, wirklich vielfältige Informationen über Beziehungen zwischen Personen sammelt, wie zum Beispiel Lehrer-Schüler-Beziehungen oder Kollaborationen. Aber abgesehen von dieser Datenbank kenne ich jetzt eigentlich keine professionelle kunsthistorische Datenbank, die solche Personenbeziehungen wirklich explizit abbildet. Daher habe ich dann auch begonnen, mich mit Wikipedia zu beschäftigen als Alternativquelle für solche Personenbeziehungen.
Und das ist ja ein Forschungsbereich, das vielleicht in der Geisteswissenschaft weniger bekannt, der in der Computerwissenschaft speziell oder in diesem Bereich, den man beispielsweise Web Science nennt, relativ etabliert ist, oder? Wikipedia-Forschung.
Ja, also ich würde sagen, es hat eigentlich mehr mit Computer-Supported Collaborative Work angefangen. Also ich habe das wissenschaftliche Interesse an Wikipedia als Plattform, um sozusagen einer großen Menge an Menschen Kollaboration, Online-Kollaboration zu ermöglichen. Selbstverständlich ist das mittlerweile ein recht weit gewachsenes Feld. Und ich denke, dass die meisten Zugänge sich aber immer noch entweder darum drehen, wie jetzt die Menschen oder die BenutzerInnen interagieren über diese Plattform, mit den Inhalten dieser Plattform, oder wie man die Inhalte dieser Plattform nutzen kann, um zum Beispiel Taxonomien oder Ontologien zu erstellen. Ich denke, dass der Zugang jetzt mit Personenbiografien auf Wikipedia direkt zu arbeiten ein relativ neuer ist. Also das, was ich oder wir hier machen, ist jetzt nicht so absolutes Neuland. Es haben sich schon einige andere Leute auch mit Personenbeziehungen beschäftigt, wobei bis jetzt das noch nicht in so einem Ausmaß geschehen ist oder dass halt wirklich hunderttausende Biografien sozusagen auf ihre gegenseitigen Beziehungen untersucht wurden.
Das ist, glaube ich, auch ein sehr interessanter Punkt, der fürs Publikum interessant ist. Es gibt einen gewissen Wechsel in der Internationalisierung. Vorher, also vor einem Jahr noch, hat man Wikipedia vor allem als Ansammlung von Enzyklopädien in verschiedenen Sprachen wahrgenommen, während es jetzt eine Bewegung gibt, sozusagen Verbindungen herzustellen über gemeinsame Identifier, etwas, worüber die Cultural Heritage oder Kulturerbe Datenbankspezialisten ja schon seit 30 Jahren reden, aber in Wikipedia passiert das jetzt mit exponentieller Geschwindigkeit. Und das ist vielleicht was Interessantes, darüber zu sprechen. Was ermöglicht uns so etwas wie Wikidata? Und was ist Wikidata?
Na, also man muss vielleicht zurückgreifen, dass, also es gibt eben 250 oder mehr verschiedene Sprachversionen von Wikipedia. Was eigentlich bedeutet, dass sozusagen, wenn ich jetzt einen Artikel habe über Pablo Picasso zum Beispiel, dieser Artikel natürlich nicht einmal in 250 Übersetzungen existiert, sondern einfach in 250 einzigartigen Sprachversionen. Und das ist natürlich einerseits sehr spannend, weil man dadurch sehr unterschiedliche Perspektiven auf bestimmte kulturelle Persönlichkeiten mitbekommt. Andererseits ist es natürlich auch mühsam, weil ja sehr viele Informationen redundant sind in diesen verschiedenen Sprachversionen. Und da gab es schon relativ früh die Idee der Wikimedia Foundation, dass man eine zentrale Datenbank innerhalb von Wikipedia etabliert, die dazu da ist, um bestimmte Fakten, die sozusagen über alle Sprachversionen Gültigkeit besitzen, zentral abspeichert. Und genau das ist das, was Wikidata darstellt. Also das ist eine große Datenbank, die versucht, Fakten zu Personen, aber auch allen anderen Dingen, die man auf Wikipedia beschreiben kann. Im Falle von Personen halt Fakten wie Geburtsort, Sterbeort, Geburtsdatum, Sterbedatum und so weiter zentral abzulegen. Mit dem Gedanken, dass wenn ich jetzt einen Artikel über Pablo Picasso in irgendeiner Sprache anlegen will, wo es diesen Artikel noch nicht gibt, dann kann ich auf diese zentrale Datenbank zugreifen und muss nicht nochmal diese Daten recherchieren. Und der Vorteil ist eben auch der, dass die Daten konsistent sind. Das ist übrigens nicht unumstritten, interessanterweise. Es haben einige Leute gesagt, dass genau diese Vielfältigkeit der Informationen eigentlich ein sehr wertvoller Bestandteil von Wikipedia ist und dass der Versuch dieser Homogenisierung diese Vielfältigkeit zerstört. Wikidata ist aber so angelegt, dass man zum Beispiel auch mehrere Geburtsdaten anlegen kann für eine Person.
Die dann zu einer Meinung werden oder sowas, oder?
Genau, also es gibt sozusagen eine Preferred Date und man kann aber auch Alternativen angeben. Also insofern wird das schon berücksichtigt, dass es da durchaus auch verschiedene Sichtweisen geben kann.
Also das heißt, Karl Lagerfeld kann sein Geburtsdatum behalten, auch wenn es nicht das Richtige ist.
Solange ich nehme, also ich weiß jetzt nicht genau, wie weit die diese Spielregeln der Wikipedia-Community auch unmittelbar für Wikidata gelten. Aber ich kann mir vorstellen, dass es so ist und dann hängt das wahrscheinlich in erster Linie von einem Konsens ab, wie weit die Information dann dort bleibt oder auch nicht.
Eine Sache, über die wir uns geeinigt haben relativ früh, ist, dass wir uns nicht auf, es gab vor kurzem ein Paper, das sich auf Personen konzentriert, die mindestens 26 Wikipedia-Sprachen vorkommen. Was wir gesagt haben ist, wir nehmen alle, die wir kriegen können, weil es ja auch Leute gibt, die, für die sich wenige Leute interessieren, die aber für diese wenigen Leute sehr interessant sind. Und man, wenn man ein Gesamtbild zeichnet, natürlich auch Dinge sieht, die man sonst nicht sehen könnte, sozusagen. Ist das etwas, was du als generellen Ansatz befürworten könntest? Oder was bedeutet das für die Geisteswissenschaft, wenn man sagt, wir wollen keinen Kanon der wenigen, kein 300-Seiten-Buch, in dem man was über Kunst lernt, sondern man will ein Gesamtbild aller Kunstwerke oder ein Gesamtbild aller Künstler. Ist das etwas, was du, wie würdest du das weiterspinnen sozusagen? Oder wo siehst du darin Probleme jetzt, wo du 3 Monate sozusagen dich um ein solches Gesamtbild gekümmert hast? Wo würdest du sagen, da sind tolle Ecken, die hätte ich vorher so nicht gesehen, und was wären die Caveats in dieser Forschung?
Also ich glaube grundsätzlich, dass das natürlich sehr spannend ist, dass man Zugang hat zu Informationen, die sonst sozusagen als irrelevant vielleicht unter den Tisch gekehrt werden oder einfach ignoriert werden, wie das halt in dieser klassischen Kanonbildung meistens oder oft der Fall war. Mhm. Aber ich denke, dass die Gründe, die dahinter stecken, natürlich durchaus auch ihre Berechtigung haben, weil selbstverständlich gut ausgeforschte Bereiche oder wo halt sozusagen eben ein gewisser Korpus oder eben eine Sammlung an Items of Interest besteht, selbstverständlich schon umfangreich untersucht wurde. Mhm. Und dadurch, dass die Inhalte dieses Kanons auch schon oft wiederholt untersucht wurden, denke ich, gibt es eine gewisse Sicherheit, mhm, in dieser Information. Das heißt, also einerseits ist diese Information natürlich schon sehr etabliert und auch oft wieder genutzt und wieder gekaut, aber andererseits gibt sie einem auch eine recht sichere Basis, um mit ihr zu arbeiten.
Das ist eine gute Hypothese.
Aber natürlich verhindert diese quasi wohl etablierte Datenbasis das Finden wirklich neuer Dinge.
Aha,
weil man, okay, ich glaube, dass sich dann letztendlich die Dinge um sich selbst zu drehen beginnen, wenn man sich nur auf bereits etablierte Datensammlungen konzentriert. Das ist, glaube ich, grundsätzlich eine interessante Frage. Und ich denke, also zurückgreifend auf dieses Paper, das du erwähnt hast, wo man sich auf Personen beschränkt hat, die nur in einer gewissen Menge an Sprachen vorkommen. Es gibt ja sozusagen, wenn man mit statistischen Methoden arbeitet, dann, mhm, ist es ja oft so, dass es erstrebenswert ist, die Zahl der Beobachtungen zu erhöhen, um die Zahl der Ausreißer oder der Anomalien zu minimieren.
Mhm.
Und insofern verstehe ich natürlich diesen Zugang, dass man so eine Einschränkung trifft, weil man dadurch ja eine gewisse Menge an Beobachtungen hat. Weil wenn ich jetzt sage, ich nehme jetzt auch Leute, die nur in einer Sprachversion drin sind, dann ist das natürlich sehr signifikant,
mhm,
wenn jetzt etwas, diese Person zum Beispiel irgendwelche bestimmten Eigenschaften hat, dann wird das natürlich jetzt plötzlich mehr ins Auge springen als etwas Besonderes, was aber unter Umständen gar nicht besonders ist, weil es eben nur ein Einzelfall ist.
Ah, ja. Unsere Zeit ist schon wieder fast vorbei. Das Ergebnis der Arbeit wird erscheinen zuerst als Poster bei der Netzhai-Konferenz und dann in Kürze als Paper. Vielleicht eine letzte Frage. Nach 3 Monaten Texas, das ist etwas, was nicht viele Leute machen, wenn man den deutschen Wikipedia-Eintrag von Texas sich anguckt, oder noch schlimmer von der University of Texas at Dallas, dann merkt man, dass es einen großen Bedarf gibt von Augenzeugen. Was ist dein Eindruck nach 3 Monaten Texas?
Also die University of Texas at Dallas habe ich als sehr spannenden und interessanten internationalen Ort wahrgenommen.
Mhm.
Und vor allem auch das ArtTech Department und auch die Edith O'Donnell Institute for Art History waren ein sehr spannendes Umfeld, um zu arbeiten. Aber grundsätzlich finde ich Texas ein sehr spannendes Land, das sehr, sehr anders ist als das, was ich in Europa.
Vielen Dank. Das war's mit der kreativen Störung. Creative Disturbance. Bis zum nächsten Mal. See you next time in a different language.
Bye. Danke. Ciao.
Ciao.